Wie Jörg es gerade schon gesagt hat, wir sind beim vierten und letzten Teil unserer Gottesdienstreihe Die vier Säulen des christlichen Zusammenhalts heute angekommen. Wir haben uns mit der Apostelgeschichte aus dem zweiten Kapitel mit diesem Vers 42 beschäftigt und bisher ging es, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft im Brotbrechen. Und heute geht es um dieses Element, was alles wie so ein unsichtbares Energiefeld, könnte man fast sagen, zusammenhält. Nämlich es geht um das Gebet. Aber was heißt das eigentlich? Sie blieben beständig im Gebet. Beständig im Gebet bleiben. Ich habe vor kurzem eine ganz interessante und etwas amüsante Geschichte auch gehört, wo jemand darüber was erzählt hat. Und zwar Martin Dreyer. Kennen vielleicht manche von euch den Namen, das ist derjenige, der damals die Jesus Freaks gegründet hat und auch der Herausgeber der sogenannten Volksbibel mit V-O-L-X, mit der Volksbibel. Und Martin Dreyer hat erzählt, also er hat so im Laufe seiner jungen Jahre, mittlerweile ist er auch schon ein bisschen älter, aber er hat einige Bücher geschrieben und er war als junger Mann einmal daran, ein Buch zu schreiben, wo es darum ging, wie man so als Christ sein Leben mit Gott leben kann. Und das Buch war ihm extrem wichtig und er hat ganz viel Herzblut, ganz viel Kraft und Energie und Vorbereitung in dieses Buch gesteckt. Und natürlich hat er auch einfach viel gebetet, dass Gott dieses Buch benutzt, damit es ein Segen wird für ganz, ganz viele Menschen in ihrem Leben. Und es ging also so los, er schreibt dieses Buch und während er anfängt, dieses Buch zu schreiben, da hört er eine Predigt von einem Hamburger Arzt. Und dieser Arzt berichtet, dass er sich eine Uhr mit Vibrationsalarm gekauft hat, die jede Stunde einmal kurz vibriert und ihn daran erinnert, kurz zu beten und einfach sich auf Gott zu fokussieren. Und seitdem er das tut, ja, da passieren in seiner Praxis Heilungen und Wunder und richtig, richtig gute Sachen. Und Martin Dreyer denkt, hey, wenn dieser Arzt das erlebt, das will ich auch erleben. Ich setze aber noch einen drauf, ich kaufe mir auch eine Uhr mit einer Zeit, aber ich stelle die nicht auf eine Stunde, sondern auf die biblische Zahl 12. Alle 12 Minuten möchte ich erinnert werden, dass ich, egal was ich tue, ich möchte innehalten, ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und möchte beständig im Gebet Gott nahe sein. Martin Dreyer startet damit, betet zu aller Zeit, er gibt Gott absolute Priorität, also geistlich wirklich tolle Einstellung, er will da dranbleiben und nach 3 Wochen, da wirft er diese Uhr weg und er ist fast verrückt geworden. Also egal, was er gemacht hat, permanent diese Unterbrechung, anstatt Gebet als eine erhoffte und tiefe Verbindung mit Gott zu erleben, wird Gebet zu einem brutalen Termindruck, es ist kein Privileg mehr, sondern nur noch lästig und eigentlich ist sein Leben, man hätte sich's denken können, ständig einfach ungeschickt durchbrochen. Und am Ende, das ist eigentlich das Amüsante, also er berichtet mit etwas Abstand diese Geschichte, passiert genau das Gegenteil. Es gab nie ein Buch von ihm, was so schlecht angenommen wurde und er hat noch nicht mal die Vorauszahlung mit diesem Buchtitel wieder reingekriegt, was er investiert hat. Im ersten Moment ist das ja erstmal auch total traurig, aber wie gesagt, Martin Dreyer erzählt diese Erfahrung mit 20 Jahren Abstand im Rückblick und er sagt, er hat da einfach auch was Wichtiges für sich und sein Leben mit Gott gelernt. Er hat gelernt, dass es keine spezielle Gebetstechnik gibt, um Gott irgendwie nahe zu kommen oder zu beeindrucken oder irgendwas zu erwirken, was man sich wünscht. Gott sucht keine dressierten Menschen, er sucht einfach Raum für echte Begegnungen, die aus Freiheit kommen, wo einfach Raum zum Atmen ist und nicht der Takt einer Stoppuhr. Jetzt könnten wir und werden wir und haben wir auch darüber geschmunzelt, dass Martin Dreyer diese Sache macht. Schon im ersten Moment, als er angefangen hat zu erzählen und damals von 12 Minuten sprach, habe ich mir gedacht, das geht nicht lang gut. Und so war es ja dann auch. Aber vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit Gebet gemacht, wo ihr sagt, oh, irgendwie ist das ganz anders, als ich gedacht habe. Gebet kam dir irgendwie leer vor, hat vielleicht nicht funktioniert oder hat genau zum Gegenteil von dem geführt, wofür du eigentlich ja mit ganzem Herzen Gott bekniet hast und worum du gefleht hast. Und das mag an verschiedenen Dingen liegen, aber als ich so überlegt habe, was ist in meinem Leben, da ist mir doch aufgefallen, dass ich, glaube ich, über eine lange Zeit Gebet in einer gewissen Weise, ich habe es nicht so scharf ausgesprochen, aber in einer gewissen Weise doch also eine Art transaktionales Verständnis von Gebet hatte. Ich habe gedacht, ich setze mich hin, ich bete und es lohnt sich. Also im Sinne von, ich stecke da das rein und ich bekomme da auch wirklich was raus. Überspitzt gesagt, wie so eine Art digitalem Wunschzettel, auf den die Dinge draufkommen, in den Warenkorb. Und dann erwartet man auch irgendwie eine schnelle Antwort, eine schnelle Lieferung, ein Ergebnis. Gebet als Mittel der Problemlösung oder so als Tool, wie ich mein Leben gut managen kann. Aber wenn ich in die Apostelgeschichte schaue, da gucken wir heute Morgen auch wieder rein, dann stelle ich fest, Gebet ist eigentlich da was ganz anderes. Bei Gebet geht es in erster Linie mal ganz nüchtern nicht um eine direkte Absicht, sondern einfach darum, mit Gott eine Verbindung zu haben, ihm zu begegnen. Und wir schauen in einen Abschnitt in die Apostelgeschichte ziemlich am Anfang, bevor die Gemeinde richtig durchstartet im zweiten Kapitel, bevor sie predigt, bevor Heilungen passieren, bevor große Wunder und Aufbrüche passieren und die Gemeinde auch wirklich beginnt, die Welt zu revolutionieren. Da passiert etwas Unscheinbares und doch Entscheidendes im ersten Kapitel. Kurz zum Kontext, bevor ihr die Verse mit mir zusammen lest. Jesus war ja, nachdem er gestorben und dann wieder auferstanden war, bei seinen Jüngern und ist dann nach einer gewissen Zeit in den Himmel aufgefahren. Und die Jünger, die stehen jetzt relativ alleingelassen da. Sie wissen, es gibt diesen Riesenauftrag, wir werden Zeugen sein hier in der Umgebung und überall bis ans Ende der Welt. Aber eigentlich stehen sie so ziemlich ohne Plan da. Jesus ist nämlich jetzt weg und die Frage ist, was tun sie? Sie stützen sich interessanterweise nicht in blinden Aktionismus, sie gründen keine Arbeitskreise, sie stellen sich keine Stoppuhren. Nein, was passiert, das lesen wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, Versen 12 bis 14, folgendermaßen. Da kehrten sie, also die Jünger, nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Sabbatweg ist ca. 30 Minuten, also eine Distanz, die die frommen Juden maximal am Schabbat gehen, 30 Minuten, kurzes Wegstück. Und als sie hineinkamen, also nach Jerusalem, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Diese Verse eignen sich deshalb so gut, weil auch hier wieder vom Ölberg die Rede ist. Und wir haben heute ja Palmsonntag und an Palmsonntag erinnern sich Christen auf der ganzen Welt und wir in diesem Moment jetzt auch im Gottesdienst daran, als Jesus nach Jerusalem einzieht, da kommt er vom Ölberg herab, zieht in die Stadt hinein. Es gibt die Palmwedel, die auf den Boden gelegt werden. Und das, was wir jetzt hier lesen, das ist einige Tage nach diesem Ereignis, einige Wochen danach, da zieht jetzt nicht der König auf dem Esel hinein nach Jerusalem, sondern ein paar Jünger zu Fuß und sie gehen hinein, nicht auf einem Esel, ohne Hosanna-Rufe und auch die Palmzweige sind mittlerweile vertrocknet. Jesus ist weg und sie gehen denselben Weg auf sich allein gestellt. Und Lukas berichtet dann, sie gehen lang und sie kommen und gehen in ein Obergemach. Obergemach ist einfach der oberste Raum in einem Haus unterm Dach. Das ist der Raum, der meistens am meisten Ruhe bietet, am weitesten weg ist von dem ganzen Straßenlärm. Und aller Wahrscheinlichkeit ist es genau der Raum, wo auch zuvor Jesus mit ihnen das Abendmahl gefeiert hatte, einige Wochen vorher. Interessant ist an dieser Gruppe, die aufgezählt wird, dass neben diesen 12 Jüngern Jesu, beziehungsweise jetzt sind es noch 11 Jünger Jesu, auch andere dabei sind. Zum Beispiel Frauen, die mit ihnen gemeinsam beten, das war auch schon mal überraschend, auf Augenhöhe, Frauen und Männer beten zusammen. Und sogar Jesu leibliche Brüder, von denen wir wissen, wenn wir die Evangelien lesen, dass sie Jesus gegenüber zeitweise total kritisch eingestellt waren, ja, ihn sogar für verrückt gehalten haben. Aber jetzt sind sie alle gemeinsam unterwegs, treffen sich in diesem Obergemach. Skeptiker, Frauen, Versager und Leiter werden zu einer Einheit. Und was tun sie da? Sie alle hielten einmütig fest am Gebet. Einmütig festhalten, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mal dieses Wort festhalten im Griechischen angeschaut und das ist ganz spannend, das heißt proskatereo. Darin schwingt was von sich festbeißen mit. Das Wort wird zum Beispiel verwendet, wenn du einen Soldat auf einen Posten stellst und er hat es da nicht einfach, weil vielleicht der Sturm um ihn rumpeitscht oder er da Anfeindungen erlebt, aber er bleibt fest an diesem Posten, dann wird dieses Wort verwendet. Oder es wird auch verwendet, wenn man einen Diener hat und der Herr muss nur einen Schnips und einen Wink machen und sofort ist dieser Diener für ihn da und bereit. Der ist also ganz fest und zuverlässig und treu an der Seite. Und das ist hier gemeint, wenn es heißt, dass sie sich festhalten am Gebet. Und ich habe mir überlegt, das ist irgendwie schon anders als so eine spirituelle Kurzatmigkeit, die wir manchmal erleben, wo wir so diese Erwartung haben, das Ergebnis muss schnell kommen. Und wenn Gott nicht reagiert, ja, dann ist er nicht da. Proskatereo, festhalten bedeutet, wir bleiben auch erstmal dran, wenn sich scheinbar nichts tut. Und über dieses Nichtstun habe ich auch mal nachgedacht. Wisst ihr, wie lange diese Jünger Jesu und seine Mutter und seine Brüder, wisst ihr, wie lange die in diesem Obergemach zusammen waren und gebetet haben? Es wird nicht direkt gesagt, aber man kann es ausrechnen. Hat jemand eine Idee? Wie lange waren die zusammen in dem Obergemach? Ihr wisst vielleicht, Jesus war nach seiner Auferstehung wie viele Tage bei seinen Jüngern vor der Himmelfahrt? Das ist eine Zahl, die man im Kopf haben kann. 40, genau. Und Pentekoste kommt von dem Wort 50, der 50. Tag. Pfingsten, wenn wir 50 minus die 40 Tage nehmen, es waren 10 Tage, die da zusammen in diesem Obergemach sind. Wahrscheinlich werden die auch mal irgendwie zwischendrin ausgeruht haben, was gegessen haben, alles Mögliche. Aber in diesen 10 Tagen, da sind sie beständig im Gebet. Und sie merken irgendwie, also sie bleiben bei Gott ohne Strategiepapier, ohne scheinbare oder sichtbare Erfolge. Sie beten und das ist ein Aushalten, wo sie lernen müssen, Gott hat vielleicht seinen eigenen Zeitplan. Und interessanterweise fügt Lukas hier dann noch ein zweites Wort hinzu. Er sagt nämlich, sie verharren oder sie halten fest am Gebet und das eben einmütig. Und das ist interessant, das ist nämlich homotymadon im Griechischen und einmütig ist auch so ein ganz interessantes Wort, das tut sich aus homos, also gleich und thymados, das ist sowas wie Geist oder Atem, Leidenschaft zusammensetzen, also es heißt mit gleichem Atem. Und als ich das gehört habe, fand ich das interessant herauszufinden, dass dieses Wort verwendet wird, wo Instrumente zusammen musizieren. Also da habe ich ans Laienorchester gedacht. Einmütig im Gebet, da kommt ein Resonanzraum zusammen von dem einmütigen Miteinander, was da erlebt wird. Das fand ich ganz interessant, ein gemeinsamer Resonanzraum. Und ich habe mich dann gefragt, wie hat dieses einmütige Resonanzsein diese 10 Tage lang ausgesehen? Haben die ganze Zeit laut gebetet? Haben die geschwiegen? Waren das Gebetsgemeinschaften? Wir wissen es gar nicht so genau. Wir können von ausgehen, weil es bei Juden oft so üblich war, man hat zusammen Psalmen gelesen und gebetet und rezitiert. Also sicherlich wurden zusammen gemeinsam Psalmen gesprochen. Und wahrscheinlich hat man auch miteinander geredet, was einen bewegt und das gebetet. Aber es kam garantiert auch irgendwann der Punkt, also innerhalb von 10 Tagen, wo man irgendwie den Eindruck hat, eigentlich haben wir genug geredet, eigentlich haben wir genug gesagt, eigentlich haben wir auch genug unsere Fürbitten Gott genannt, der ja sowieso schon weiß, was wir wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in diesem einmütigen Gebet irgendwo der Punkt war, wo die gesagt haben, Gott, jetzt sind wir mal einfach nur vor dir da. Jetzt lauschen wir mal kollektiv in den Himmel hinein. Jetzt ist Gebet auch mal nur eine Verbindungshaltung, die heißt, nicht nur wir senden, nicht wir sind die Quelle, Gott ist die Quelle, jetzt empfangen wir auch. Jetzt sind wir einfach mal nur vor dir und vor deinem Angesicht. Ich weiß, dass diese Art von Beten uns heute sehr schwer fällt. Wir leben ja in so einer Kultur des Machens, wenn wir zusammenkommen, auch als Gemeinde, dann wollen wir schon gewisse Ergebnisse. Also wir treffen uns hier nicht, damit wir wieder nach Hause gehen und alles gleich war. Wir wollen irgendwie was haben, was erleben, was spüren, was erfahren. Wir wollen irgendwie beschenkt sein. Und ich glaube, diesen Wunsch nach, ich packe was an und es geschieht was, übertragen wir so ein bisschen manchmal auf Gebet von der Logik her. Und wir tun Gebet wie so eine Tastatur behandeln, wo wir unsere Wünsche dann eingeben. Mach Oma gesund, segne unsere Projekte, schau, dass es gut weitergeht, segne uns. Und dann hoffen wir, dass das eben auch irgendwie passiert. Aber hier in der Apostelgeschichte, in diesem Abschnitt, lesen wir nichts von einer Wunschliste. Wir lesen von der Gemeinschaft, die einfach bei Gott bleibt und die gar nicht sich nach seiner Hand ausstreckt, sondern einfach sein Angesicht sucht, Dasein. Und es ist manchmal so in der Predigt, dass man über Dinge redet, anstatt sie so zu tun. Also wir reden über Gebet, ich predige über Gebet, aber wir beten gar nicht. Und deshalb habe ich gedacht, an dieser Stelle ändern wir das mal. Ich lade euch jetzt ein zu beten. Und zwar in einer Form, dass wir versuchen, das in Stille vor Gott zu tun. Und ich nehme euch alle ein bisschen mit hinein, erkläre euch, wie das geht und fordere euch dann heraus, dass wir mal gemeinsam auch einen Moment der Stille zusammen aushalten. Mein Beileid an alle im Kleinkindraum oder die zu Hause zu viel Lärm haben, da klappt das jetzt nicht. Aber ich glaube, wir im Saal, wir schaffen das. Ich lade euch ein, euch darauf einzulassen. Und es mag euch ein bisschen ungewohnt vorkommen, weil mein Eindruck ist auch manchmal, wenn Stille im Gottesdienst entsteht, dann fragen wir uns manchmal, ist das nicht verschwendete Zeit? Sollten wir die nicht gut füllen mit einem nächsten Lied oder ja, irgendwie mit einem lauten Gebet? Es passiert scheinbar nichts in Stille und ich glaube, dass das eine große Täuschung ist. Stille kann der Moment sein, wo am allermeisten im Gottesdienst passiert, weil wir mal aufhören, ja, Gott alles vorzugeben oder ständig nur senden. Wir hören auf, Gott zu diktieren, was er zu tun hat, und wir fangen an, uns in seiner Gegenwart einzuklinken. Und wir werden gleich zusammen still werden. 5 Minuten, das ist nicht viel, das mag uns aber in der Gruppe sehr viel vorkommen. Aber wir lassen mal in diesen 5 Minuten unsere To-Do-Listen von der kommenden Woche draußen vor der Tür und wir verwandeln jetzt mal diesen Raum zu einem gemeinsamen Obergemach. Ich meine, wir sind ja auch direkt unter der Decke. Und diese Art, sich Gott zu nähern, die bezeichnet man als Kontemplation. Da geht es jetzt weniger um das Tun und Erreichen, sondern es geht einfach um das Hören und das Dasein vor Gott. Es geht nicht um eine intellektuelle Leistung, es geht einfach darum, vor Gott zu kommen. Mit einer Haltung des Suchens, des Hörens, des Wartens, des Angenommenseins. Und ihr müsst in dieser Zeit nichts erreichen. Also hört auf, innerlich viel alles abzuspulen und zu beten. Wenn ihr merkt, ihr kommt gar nicht zur Ruhe, dürft ihr auch leise beten. Aber eigentlich ist das Ziel von Kontemplation, einfach mal vor Gott, so wie du gerade bist, da zu sein. Mit dem, was du bist, dich Gott zuzuwenden. Und jetzt noch 3, 4 Vorworte, ein paar Sätze und dann geht's aber auch los. Wenn wir still werden, dann begegnen wir zuallererst der Unruhe in uns selber. Und auch wenn wir beten, begegnen wir, das nehmen wir in dem Moment nur nicht wahr, weil wir schon reden, bevor wir wahrnehmen, aber natürlich komme ich vor Gott immer nur als ich selber. Und wenn ich still werde, wird das ganz besonders auffällig, weil eben all das Ablenkende um mich herum schweigt. Und all das laute, erlösungsbedürftige, unversöhnte fängt in mir an zu schreien, was drin steckt. Und weil das so ist, mache ich am Anfang eine kurze Körperübung, wo wir mal auf den Atem achten und versuchen, diese Dinge einfach mal wahrzunehmen. Bin ich gerade irgendwie, ja, ist mein Kopf verspannt? Habe ich gerade irgendwie Schmerzen, um das wahrzunehmen und dann im Hier und Jetzt bei Gott anzukommen? Und wenn Gedanken kommen, dann lasst sie kommen und lasst sie ziehen und versucht euch einfach auf Gott zu fokussieren. Jetzt noch ein letzter Tipp, bevor es dann losgeht. Im Fokussieren auf Gott hilft es auch oft, aufrecht zu sitzen, die Hände empfangend hinzuhalten, zu sagen, ich bin hier, ich will empfangen. Und da hilft es auch kurz, wenn die Gedanken immer wieder so abschweifen, kann man mit einem Art Ankerwort versuchen, zur Gegenwart Gottes zurückzukommen. Wir werden nicht nur einfach still, weil das mal schön ist, sondern wir wünschen ja in dieser Stille, dem Gott zu begegnen, der schon da ist in diesem Moment. Und das macht man oft, indem man einen Namen betet. Man kann Jesus Christus so im stillen Denken beim Ein- und Ausatmen. Aber ich lade euch mal ein, heute das mit Gottes Eigennamen zu tun. Ich habe vor einem halben Jahr mal darüber gepredigt. Wisst ihr noch, der Eigenname Gottes, wie er sich selbst bezeichnet, als er sich Mose vorstellt am Dornbusch? Yahweh. Genau. Und es gibt viele Sprachforscher, die sagen, dieses Wort ist gar nicht entstanden, weil Leute Lippen geformt und ein Wort erfunden haben, sondern viele Sprachforscher sind überzeugt davon, dass Yahweh das Ein- und Ausatmen ist. Also ihr könnt mal darauf achten, das ist wie so ein, also das Einatmen ist so ein, und das Ausatmen ist ein, also das ist, dass Gott, der Gottesname im Atem selbst drinsteckt. Das Einatmen Gottes und das Ausatmen Gottes. Und wenn das so ist, und ich glaube, das spricht viel davor, dann musst du denken, dass du von deinem ersten Atemzug bis zu deinem letzten Seufzer den Namen Gottes ein- und ausatmest. Etwa 20.000 Mal am Tag sprichst du Gott ein und aus mit deinem Atem. Gott ist uns damit näher als unsere eigene Haut. Er ist die Luft, die unsere Lungen füllt, der Rhythmus, der unser Leben hält. Und diese Bedeutung ist so schön, weil ja Jahwe übersetzt eben heißt, ich bin für dich oder ich bin für euch da. Und es ist ja nicht nur irgendein statischer Name, es ist ja ein Versprechen. Gott verspricht, ich bin für dich da, gegenwärtig, genau jetzt, in diesem Moment, in deinem Atemzug. Und deshalb lade ich euch als Ankerwort ein, dieses Du bist da für mich. Sprecht das innerlich beim Einatmen, du bist da für mich. Also versucht es mal, du bist da für mich so zu machen. Ich spreche ein paar Worte. Wir machen die Körperwahrnehmung, die dauert so knapp 2,5 Minuten und dann sind wir einfach 5 Minuten still und ihr seid eingeladen. Wir probieren das mal, achtet nicht aufs Rascheln, aufs Husten, alles gut. Versucht mal vor Gott still zu werden. So, ich habe mein Handy in der Hand, weil ich auch auf die Uhr dann gucke, aber das kriegen wir hin. Also, ihr dürft euch jetzt bequem hinsetzen, aufrecht, könnt gerne die Hände hinmachen. Wenn ihr den Mut habt, schließt gerne die Augen, dann seid ihr nicht so abgelenkt. Es geht los. Gott ist immer Gegenwart. Um ihm zu begegnen, müssen wir selbst gegenwärtig werden. Wir lassen die Sorgen von gestern und die Pläne für morgen los. Wir treten ein in den Raum des Hier und Jetzt. In diesem Raum wartet Gott bereits auf uns, nicht im Lärm, sondern in der Stille. Atme mehrfach tief ein und aus. Spüre deinem Atem nach. Wo spürst du Anspannungen? Vielleicht ist deine Stirn angespannt. Wo haben sich bei dir Gedanken festgesetzt? Vielleicht findest du Anspannung in deinem Kiefer. Wo nimmst du bei dir Verbissenheit wahr? Vielleicht ist dein Nacken verspannt. Wo bist du hartnäckig? Spüre den Kontakt zum Boden und merke, wie er dich trägt. Gott ist da, ganz nah, hier und jetzt. Atme mehrfach tief ein und aus. Und dann beginnen wir jetzt die 5 Minuten Stille. Möge die Stille in dir nachklingen, wenn die Worte wieder laut werden. Möge die Gegenwart Gottes mit dir sein in deinem Tun, Reden und Ruhen. Jahwe ist für dich da. Dürft die Augen wieder öffnen. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Stille ging. Manche lassen sich leichter ablenken, gab ja auch Anlass dazu, manche weniger. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Gern könnt ihr mal im Foyer darüber reden, wie es euch damit ging. Stille ist immer was, was wir üben müssen, jeden Tag neu. Wir sind damit am Ende jetzt unserer Predigtreihe von diesen vier Säulen, die die Urgemeinde zusammenhält. Und wir haben heute so diese Säule des Gebets angeschaut und ich glaube, das ist so die wichtigste eigentlich, dass wir immer wieder Momente haben, wo wir in unserem Obergemach sind, wo wir einen Ort haben, wo wir vor Gott zur Ruhe kommen, auf die Weise, die auch zu uns passt und die uns gut tut. Und ich denke, es bleibt eine tägliche Einladung für Gott an uns, diese Momente zu finden und Gottes Nähe zu suchen, nicht als eine religiöse Pflichtübung, weil dann wird es irgendwann wie bei einer Stoppuhr, dann wird es leer, sondern einfach, weil es ein riesengroßer Schatz ist, diese Nähe bei Gott zu finden. Egal, wie stark die Stürme in deinem Leben sind, wir sind nicht isoliert. Mitten in der Sorge und der Freude ist Gott uns nah, er ist denn nur ein Atemzug weit entfernt. Deshalb bleib mit ihm verbunden. Amen.